Missionsärztin aus Ägypten erzählt ein Erlebnis. Sie hat in Kairo in einem Spital gearbeitet. Und immer wieder aus der gleichen Gegend, eine abgelegene Gegend, sind Frauen und junge Mädchen gekommen mit Krankheit. Und sie hat schon eine Weile den Wunsch gehabt, mal dorthin zu schauen und zu schauen, wie die leben, was die machen. Sie haben allen, die zu ihnen ins Spital gekommen sind, haben sie biblische Geschichten erzählt und weitergegeben. Und nach 3 Jahren hat sich ihr die Möglichkeit geboten, an diesen Ort herzureisen. Sie ist dort hergegangen und die ehemaligen Patienten haben sie auch sofort wieder erkannt, haben eine riesen Freude gehabt und haben sie eingeladen und eine Zusammenkunft gemacht. Und dann ist sie auf eine ältere Frau zu und hat gesagt, weisst du noch etwas von diesen Geschichten, die wir euch in Kairo erzählt haben? Und da sagt die, oh nein, das habe ich längstens vergessen. Es war aber auch schon lange. Und dann hat sie gefragt, weisst du nichts mehr, wo der Herr Jesus die Kranken geheilt hat? Nein, das ist schon zu lang zurück. Weisst du nichts mehr, wo er den Blinden geheilt hat? So hat sie ein paar Fragen gestellt. Dann hat die Speise genommen. Weisst du von dem auch nichts mehr? Nein. Und immer wieder die gleiche Antwort. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist schon zu weit zurück. Und am Schluss fragt sie, weisst du nichts mehr vom Sterben vom Herr Jesus? Oh, mal, diese Geschichte, die haben wir behalten. Er ist für meine Sünden gestorben. Er ist für meine Sünden, das ist Blut flüssen. Und in ihm habe ich den Himmel offen. Diese Geschichte, die werden wir nie vergessen. Jetzt, was ich mit dem Einstieg will sagen, es ist mir wichtig, auch dem Morgen und überhaupt bei unseren Predigen, dass er immer wieder den Kern behaltet. Dass die Hauptsache kann Hauptsache bleiben. Und manchmal tut man drumherum noch Sachen einpacken und wenn er die vergessen und von mir aus schon beim Rauslaufen, habe ich keinen Stress. Aber wenn er all die Hinweise, die wir auf den Herr Jesus her haben, wenn wir die im Wort nehmen, die wollen wir behalten und die wollen wir mitnehmen. Wir haben heute Morgen das Thema erfüllte Sehnsucht. Und ich möchte ein bisschen 2 Abschnitte machen. Der erste allgemein, wie sieht Glückseligkeit, die da 3-mal vorkommen ist, glücklich ist oder selig ist oder glückselig ist in dem Psalm. Wie sieht das aus ganz allgemein? Und nachher die Frage, wie finde ich die Glückseligkeit? Wenn wir die Werbung anschauen oder die Filmwelt, so tut sie immer wieder auf das abstützen. Das heisst, sie tut uns etwas vorgaukeln, sie versucht uns etwas aufzuzeigen, wie dass wir glücklich werden können. Oder wenn ihr das noch habt oder das noch erlebt habt oder das noch anschafft, dann ist euer Glück vollkommen. Es geht immer wieder ein bisschen in die Richtung, dass die Medien uns dort versuchen abzuholen. Jetzt, es hat mich eigentlich interessiert, wenn ich jedem beim Eingang ein leeres Blatt gegeben hätte und ihn gefragt hätte, schreib drauf, was ist deine Sehnsucht, deine Sehne. Ich weiss nicht, wie unterschiedlich dass die Antworten gekommen wären, aber ich denke, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, werden die Antworten ausgefallen. Der eine hat draufgeschrieben, seine Sehnsucht sei nach Liebe, der andere nach Kraft, der dritte vielleicht nach Frieden oder nach Ruhe. Und vielleicht ist jemand in einer schwierigen Situation und hat einen Ehepartner, der einfach völlig anders gestrickt ist und da nicht mitfühlen kann. Und dann wäre sein Sehnen nach Verständnis. Und so denke ich, haben wir alle zusammen immer wieder eine Sehne oder eine Sehne gehabt nach irgendetwas. Und dann ist die Frage, wo finden wir die Erfüllung oder wo ist grundsätzlich die Erfüllung drin? Wir sehen das in der Bibel bei verschiedenen Personen, wo das uns aufgezeigt wird. Wenn ich den Hiob nehme aus dem Alten Testament, lesen wir im Kapitel 19, Vers 26 und 27, bei diesen grossen, schwierigen Prüfungen, die er durch Gott oder von Gott durchgeführt worden ist, sagt er, und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und vielleicht denke ich, dass wir alle in das Sehnen einstimmen, wenn wir den Herr Jesus kennengelernt haben. In der Situation, in der wir drin sind, wissen, es ist alles endlich auf dieser Erde und wir gehen auf die Unendlichkeit zu. Der Paulus beschreibt es im Römer 8, Zuerst allgemein im Vers 19, wo er sagt, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Auf dem Moment, wo der Herr Jesus mit der Brut, mit den Entrückten wiederkommt und da unten ein tausendjähriger Reich aufbaut und wieder der Zustand wird sein wie im Garten Eden, wo die wilden Tiere miteinander Heu fressen und wo einfach eine Harmonie und ein Frieden drin ist. Und dann fährt er im gleichen Kapitel im Vers 23 weiter und sagt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Die innere Erlösung haben die, die sich bekehrt haben, dürfen erleben. Aber Fleisch und Blut und all das, was mit dem natürlichen Alter in den Menschen einkommen oder in unser Leben nie, nach dem sehnen wir uns etwa, dass wir das ablegen können, dass das nicht mehr ist. Noch letzte Stelle diesbezüglich 2. Korinther 5, Vers 4, wo wieder der Apostel Paulus sagt, denn solange wir noch in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieben nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Lebenden. Wer da inne will nicht lieber entrückt werden, statt sterben. Und das meint er da, dass wir auf das planen und hoffen, dass die Entrückung vorher ist, bevor wir auf dieser Erde einfach den Normalweg, den Sterbensweg einleiten oder eingeleitet wird in unserem Leben. Jetzt das Glückselig, das da in dem Psalm dreimal vorkommt, kommt in den ganzen Psalmen in allen zusammen 26 Mal vor. Also hat der Psalmschreiber oder die Psalmschreiber haben dann einen gewissen Schwerpunkt gelegt mit dem Stichwort. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, wie sieht die aus, so wird die zurückgehen an den Anfang der Menschheit, wo Gott die ersten Menschen gemacht hat. 1. Mose 1, 27 steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat es wissen wie wollen. Er hat mit dem Menschen einen Dialog führen, er hat mit dem Menschen kommunizieren, dass er auf Augenhöhe mit ihm reden kann. Er ist allabend in den Garten Eden gegangen und dann haben die Menschen mit Gott austauschen. Und dann ist der Sündenfall zwischen dir gekommen und der Mensch hat auf die Schlange mehr gehört als auf Gott und durch das ist Trennung eingetreten und der Mensch war getrennt von Gott. Und weil Gott den Mensch in einer Abhängigkeit geschaffen hat und nicht in einer Autonomität, ist der Mensch ohne Gott unglücklich. Und darum tut er da nachher den Vers im Vers 5 sehr schön formulieren, wo er sagt, glückselig sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Im 1. Johannes 1, 2 bis 4 ist das Sehnen vom Mensch aufgestellt und es steht da, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist und wir es gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Jetzt, wenn er im Vers 5 die Glückseligkeit beschreibt, die wir in deinem Hause wohnen, fängt er ja den Psalm schon gerade so an im zweiten Vers. Er fängt mit dem zweiten Vers an und sagt dort, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebot. Wohnungen. Wir alle haben Wohnungen. Und die Wohnungen, die wir haben, die meisten von denen sind modern eingerichtet. Das ist alles zusammen, was irgendwie die Aufgabe kann verringern von einer Kaffeemaschine, von einem Geschirrspüler und was alles in dieser Wohnung kann sein, das wird vorhanden sein. Das denke ich, da könnte ich jetzt bei manchem einschauen, bei verschiedenen bin ich schon gewesen. Da ist alles drin. Und jetzt ist die Frage, ist das der Inhalt von unserer Glückseligkeit? Und dann müssen wir alle sagen, nein. Wir können in der modernsten Wohnung sein, wenn in dieser Wohnung nicht die Liebe ist. haben wir kein Zuhause. Da sind wir dort nicht zuhause. Da haben wir wohl ein Dach über dem Kopf und wir sind irgendwie geschützt auf der Seite, aber das Zuhause ist dort, wo wir geliebt sind. Als ich meine liebe Frau gefragt habe, ob sie mit mir durchs Leben ging, die erste ist schon gestorben, es war ein schwieriges Erbe für sie mit 4 Kindern. Und dann hatte ich im Hintergrund noch ein Haus und dann musste ich sagen, wenn das zu viel ist für sie mit dem Haus und mit 4 Kindern und so weiter, dann habe ich ihr gesagt, für mich ist es kein Problem, zu dir ins Bernbie zu kommen, wenn dir das lieber ist. Einfach zum Signal geben, ich war dort daheim vom ersten Moment an, wo sie gewohnt hat. Sie hat mir das gegeben in dem Sinn, also nebst Jesus, jetzt ist klar, aber einfach die Liebe und das Umfeld. Und da tut der Psalmist Gott das Gleiche, wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Und da meint er, von Gott geliebt werden, vom himmlischen Vater geliebt werden und sich das bewusst sein. Du bist gewünscht und du bist so, wie ich dich machen wollte. Da ist nicht irgendwie etwas schief gelaufen oder ein Zufall oder irgendetwas, sondern eine wunderbare Schöpfung. Da fährt er im Vers 3 weiter und sagt, es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen. Und dann sagt er, Lieb und Geist sehnet sich nach dir. Das heisst, die Ganzheitlichkeit vom Mensch ist da angesprochen. Ziel mit unserem Empfinden, wo das Sehnen drin ist, und dann aber das Herz auch und der Lieb, wo das Suchen, das Sehnen auch hat. Und das finden wir nur bei Gott. Und der Psalmist oder die das schreiben, die haben das gehabt, aber im Moment sind sie nicht dort gewesen. Es ist irgendwie, sei es durch Kriegszustände oder sonst durch andere Umstände, sind ja immer wieder Spannungen gewesen im Alten Testament. Der Matthias hat etwas von dem erzählt, aus dem Richter, der dort angefangen hat und dann in dieser Königszeit, wie oft ein riesen Chaos war. Und dann ist der Zugang zum Tempel nicht immer gegeben. Und dann das Sehnen da zu haben, das Verlangen, ich will dort sein, um jeden Preis, um jedes Geld. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Jetzt, ich weiss nicht, mit was für Ideen, Gedanken, Überlegungen, mit was für Wünschen, dass ihr den Morgen hierher gekommen seid. Und ich hoffe, dass bei manchem das Gleiche war. Dass wir gewusst haben, wir gehen wieder unter Gottes Wort, Gemeinschaft mit dem Höchsten, Gemeinschaft untereinander und miteinander die Bibel anschauen. Dass das unser Verlangen immer wieder darf sein und ist. Wenn ich jetzt konkret werde und noch in unseren Bereich hineingehe, wie finde ich die Erfüllung? Und jetzt komme ich zu einem Stichwort, wo mir da der Schlüssel ist. Und dann haben wir auf dem Kärtchen, oder im Vers 4 sagt, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Und jetzt kommt's, deine Altäre. Und jetzt, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Schwalbe ein unreines Tier ist im Alten Testament. Und da ist sie angefügt in dem wunderbaren Psalm und ist dort, wo das Opfer dargebracht wird. Also in der Gegenwart Gottes. Das ist das für mich ein wunderbares Bild ins Neue Testament hinein. Und jetzt sagt er, dort, bei dem Altär Gottes, ist dein Heim und mein Heim. Das heisst, durch den Sündenfall sind wir getrennt von Gott. Und weil Gott den Mensch nicht ewig hat verloren wollte gehen, hat er Jesus auf die Erde geschickt und der Herr Jesus ist auf die Erde gekommen und hat eine ewige Erlösung vollbracht für jeden Mensch. Und dann ist er nach 3 Tagen auferstanden aus dem Grab und nach 40 Tagen, wo wir jetzt gerade am Donnerstag gefeiert haben, ist er zurückgegangen zum Vater und ist jetzt als dort zur Rechten Gottes, wo er sitzt, als unser Hohepriester und tut für uns Recht sprechen. Das ist ganz kurz der Weg aufgezeigt. Aber wenn ich jetzt noch einen Moment bei diesen Altären stehen bleibe, so war im Vorhof der Brandopferaltar gewesen. Ein grosser Altar, eine grosse Kiste, an ihren 4 Ecken hat sie 4 Hörner gehabt und an die Hörner ist immer wieder Opferblut gestrichen worden. Das heisst, 4 ist immer wieder erdumfassend, 4 Himmelsrichtungen, Jahreszeiten und so weiter. Und das Blut vom Opfer vom Herrn Jesus ist erdumfassend gültig. Und dort ist die Heimat. Wenn wir dort Frieden gefunden haben, wenn wir dort hergekommen sind mit unseren Lasten, mit unserer Vergangenheit und die dort haben können abladen beim Brandopferaltar, wo jedes Opfertier ein Bild war auf das Opfer vom Herrn Jesus. Und darum kann der Psalmist sagen, dort habe ich mein Haus gefunden, dort habe ich Frieden gefunden, dort habe ich Ruhe gefunden. Und wer das erlebt hat, geht nachher einen Schritt weiter. Er geht ins Heiligtum und dort drin ist der goldige Räucheraltar. Viel kleiner, nach oben gerichtet, auch wieder mit 4 Hörnchen. Und auf dem Räucheraltar ist immer ein Räucherwerk brennt mit einem lieblichen Geruch in die Gegenwart Gottes rauf. Das heisst, wer selber das Opfer erlebt hat und für sich beansprucht, der hat nachher den Wunsch, stellvertretend zu beten, für das Bett einzulegen, auch für die Menschen um uns herum. Und darum ist es für mich so schön, das gefällt mir da, wenn es formuliert und sagt, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich. Und jetzt kommt es, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Dass wir unsere Kinder immer wieder dürfen zum Altar Gottes heranlegen. Gerade speziell auch die, die noch nicht auf dem Weg sind. Dass wir können sagen, Herr Jesus, gang du ihnen an. Erbarm du dich über die Kinder. Zeige ihnen du, dass dort der Frieden ist, dass dort ihr Zuhause ist. Und durch das dürfen wir ins Heiligtum gehen und bei dem goldigen Räucheraltar in die Gegenwart Gottes eintreten. Dann beim Karfreitag ist ja der Vorhang ins Allerheiligste verrissen und von dem her siehst du nachher nur noch einen Raum dort. Und wir dürfen in der Gegenwart Gottes sein. Und ich möchte jedes den Morgen ermutigen, von dieser Möglichkeit, die wir hier haben, Gebrauch zu machen und das Opfer, das er für uns gemacht hat, anzunehmen und auch weiterzugeben. In Südamerika, in diesen Wäldern, ist ja das grüne Geheimnis oder die grüne Hölle. Da gibt es verschiedene Bücher und auch Filme drüber. Und die ersten Missionare, die haben dort unter äußersten Entbehrungen, sind die zum Teil wochenlang oder monatelang durch den Dschungel durch, um das Evangelium den Leuten dort zu bringen. Und mir hat ein Bild, das die Missionare erlebt haben mit den Einheimischen, ist mir geblieben, hat mich beeindruckt. Die sind immer wieder mit ihren Rinderherden, haben sie durch den Fluss durch müssen. Und in dem Fluss waren Piranhas. Das sind da so kleinere Fische, aber mit sehr messerscharfen Zähnen und millionenfach. Also wenn etwas in den Fluss kommt, das sie fressen wollen, ist innerhalb ganz kurzer Zeit ist nichts mehr rum. Da ist Radi, Putz bis an die Knöchel alles gefressen. Und jetzt müssen sie mit den Rinderherden für die Weideländer auf dieser Seite, müssen sie auf die andere Seite vom Fluss über. Und da sind Millionen von diesen Piranhas in diesem Fluss. Was machen sie? Da haben sie jedes Mal einfach ein Tier geopfert. Das heisst, sie haben an einem Rind, der vorangegangen ist, haben sie ein paar Einschnitte gemacht, dass das Blut runtergelaufen ist. Und dann sind sie mit dem ein bisschen weiter unten beim Fluss sind sie rein und das ist die ganze Meute von diesen Fischen ist auf das Tier. Und in dieser Zeit haben sie oben unbescholten mit der ganzen Herde durch den Fluss durch können und es ist nichts passiert. Es ist keiner von diesen Fischen gekommen. Und wenn sie dann sind, ist von dem Rind nichts mehr rum gewesen. Das zeigt uns einfach auch wieder irgendwie stellvertretend. Wo die Indianer, die Einheimischen, bereits irgendwie in den Gedanken hatten, einer für alle oder alle für einer. Das gleiche Prinzip war da drin. Jetzt können wir uns entsetzen und sagen, das ist ja furchtbar. Das ist irgendwie brutal, das ist gemein, was man da macht. Und dann muss ich sagen, was haben wir denn mit dem Herrn Jesus gemacht? Das ist ganz eine andere Schiene. Wir haben ihn, durch unsere Sünde, haben wir ihn als Messer geliefert. Aber dort, bei diesem Altar, ist auch für die Jungen das Nest. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und dich als Grossmutter oder Grossvater fragen, die Eltern sind sowieso eingeschlossen, tun wir mit unseren Enkelkind das Nest, das wir beim Altar bauen wollen, tun wir ihnen das erklären. Tun wir ihnen das aufzeigen. Wir haben eine wunderbare, eine wichtige Aufgabe. Dass auch unsere Nachkommen bis ins dritte oder vierte Glied, wenn wir es so noch erleben, dass wir sehen, wie sie das annehmen. Wie sie in dem Nest, das da beschrieben ist, die Geborgenheit findet, den Frieden findet, die Ruhe findet. Und das ist der äußere Reichtum, die äußeren Umstände, die werden auf einmal nicht mehr so relevant. Dann ist die Hauptsache, wird zur Hauptsache. Und das wünsche ich für jedes, wo wir den Morgen da sind, dass wir das so erleben dürfen. Er geht nachher weiter und kommt zum zweiten Glückselig im Vers 6 und sagt, glückselig ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ich denke, wir alle haben schon Erlebnisse gemacht, dass wir müssen sagen, ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und jetzt sagt da der Psalmist, dessen Stärke in dir ist. Ganz eine neue Ausgangslage. Gibt es eine Aufgabe? Gibt es eine Situation, wo der Allmächtige überfordert ist? Da tun wir alle den Kopf schütteln und sagen, ausgeschlossen. Und es ist interessant, dass in dem Psalm viermal steht, der Herr Zebaoth oder der Herr der Heerscharen. Das ist einer der grössten Gottesbegriffe, zusammenfassend, den ich die Bibel aufzeige. Der Herr der Heerscharen, und da kommen wir jetzt in manche Bereiche, das ist einmal über das Volk Israel, über das Heer, ist er Herr gewesen. Das sehen wir beim Josua. Er ist aber auch über all die Welt her. Chinesen und Amerikaner, von den Europäern müssen wir gar nicht reden. Das ist irgendwie, das ist ein kleines Häufchen. Aber da ist er der Herr der Heerscharen. Und da gehen wir aber ins Unsichtbare oder in die Sterne rauf. Auch dort ist er der Herr. Er ist von allem Geschaffenen, ist er der Herr der Heerscharen. Und er tut uns da ermutigen und sagen, dass er uns Kraft geben will. Er will deine, er will meine Stärke sein im Alltag. In dieser kommenden Woche wieder. Mit der Aufgabe, die auf uns zukommt, sagt er, ich bin deine Stärke. Ich bin deine Kraft. Gang vorwärts, getrost, zuversichtlich. Ist das nicht völlig eine andere Ausgangslage? Laufen wir dann die Gefahr, dass wir gerade in ein Burnout laufen, wenn er meine Kraft ist? Ich will jetzt das nicht abspielen, aber ich denke, manchmal tun wir auch dort, wenn das passiert, den Schwerpunkt ein bisschen falsch setzen. Dass wir das Gefühl haben, ich muss es machen und ich trage die Verantwortung. Statt dass wir würden sagen, Herr Jesus, es ist deine Gemeinde. Ich helfe dir ein bisschen, aber du bist da der Hirte. Ich helfe dir ein bisschen schauen. Wenn das meine Gemeinde wäre, dann mache ich mich kaputt. Aber ihm ein bisschen helfen ist das Schönste, was es geben kann. Und das freut mich und das mag ich jedem gewinnen, der mithilft. Und jetzt kommt der nächste Gedanke im Vers 7 und sagt, sie gehen durch das Tränental. Haben wir es nicht alle schon erlebt, dass wir an einem Sarg gestanden sind von jemandem Lieben? Dass wir bei einer Krankheit gewesen sind, eine Diagnose kam, Krebs, MS, Parkinson, Huntington, was da einen Patient hat, irgendeine Krankheit, wo wir sagen, unmöglich, schwierig. Und dort ein Ja finden. Das gibt ein Tränental. Das kann Tränen geben, immer wieder. Dass man einfach sich muss durchringen und immer wieder und sagen, Herr Jesus, wenn du das in mein Leben geleitet hast, will ich ein Ja finden. Jetzt wird der Psalmist aber auch da weiterfahren und sagt dort, und macht es zu einem Quellenort. Stellen wir uns das vor. In der Gegenwart Gottes, mit ihm unterwegs sein, wird dein Tränental und mein Tränental zu einem Quellort, wo Wasser fließt, wo ringsum sich alles erlaben kann, ist nicht das Ziel Gottes. Das von uns aus, wenn es im Johannes 4 sagt, wenn wir an ihn glauben, die Schrift sage ich, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann fährt er weiter und sagt im Vers 8, sie gehen von Kraft zu Kraft, von einer Kraft zur anderen. Das ist schön, so jemanden an der Seite zu haben. Weil du einfach musst sagen, der hat nie eine Ermüdungsscheinung. Der hat nie das Gefühl, irgendwie knickt ein. Nichts. Von einer Kraft zur anderen geht der. Jetzt, wir alle haben das nicht. Wir brauchen den Schlaf nach einer gewissen Anzahl Stunden. Und dann werden wir neu gestärkt wieder. Der Herr Jesus nicht. Er ist Kraftquelle. Und wenn wir bei ihm sind, will er uns das schenken, so wie es der Psalmist geschrieben hat. Und dann der Aufruf im Vers 9. Gott der Heerscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Haben wir manchmal auch den Eindruck. Wir betet und betet und es ändert nichts. Jetzt sind wir schon so lange dran. Und hat nichts geändert bis jetzt. Dann wollen wir Geduld haben, wie ein Georg Müller. Die Geschichte, denke ich, ist bekannt von seinem Lebensbild. Als er sich bekehrt hat, hat er drei Freunde gehabt, die nicht gläubig waren, die ihm aber Gott aufs Herz gelegt hat. Der erste hat sich nach ganz kurzer Zeit bekehrt. Der zweite nach wenigen Jahren. Und der dritte, für den er 30 Jahre betet. Jeden Tag. Und dann hat er sich bekehrt. Und wir wollen es gleich machen. Wenn Gott auf unsere Gebete nicht gerade antwortet, wenn wir dranbleiben, es lohnt sich. Er hat es gehört, aber er hört das zu seiner Zeit. Und darum, wenn wir ihn immer wieder bestürmen, wie das Kind das bei den Eltern amig macht. Und dann sagt er, dass er unser Schild ist und unser Schutz. Es kann nichts an uns herankommen, das nicht an ihm vorbeigegangen ist. Politisch, wirtschaftlich. Wenn wir rausschauen, sieht das rosig aus für die Jungen. Hä? Dann müsst ihr doch ehrlich sagen, nicht unbedingt. Die ältere Generation hat es ringer gehabt. Viel die höheren Zinsen noch. Ich hatte, als ich jung war, noch Obligationen gehabt mit 7,5% Zins. Und heute muss man bald zahlen, wenn man das Geld auf die Bank bringt. Völlig eine andere Zeit. Und jetzt gibt er uns da aber wieder eine andere Dimension hier, wo er uns einfach aufschauen zu ihm. Er ist unser Schutz und Schild, egal was kommt auf dieser Erde. Wir sind bei ihm, wir sind in ihm. Und jetzt sagt der Psalmist, und die Frage würde ich gerne den Jungen stellen, aber ich könnte jedes für sich beantworten. Wenn da der Psalmist sagt, er würde lieber die Tür oder die Schwelle vom Tür im Vorhof hüten, als irgendwo draußen sein, wo die Welt regiert wird. Das hätte ich nicht immer so unterschrieben. Heute tue ich es so unterschreiben. Warum nicht? Manchmal will man doch irgendwo mal so ein bisschen der Schaltzentrale können mithebeln und mitwirken und allenfalls schauen, ob man da nicht noch etwas ändern kann oder ein bisschen umbeugen oder umkorrigieren. Das ist im Menschen. Und da der Psalmist sagt, ist etwas anderes, wo er sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Und jetzt einfach wieder mein Wunsch und meine Frage, geben wir diese Werte der nächsten Generation weiter? Da haben wir etwas Gutes weitergegeben. Oder haben wir das Ziel, dass sie möglichst hoch raufkommen. Das wäre schade. Wir wollen diese Werte weitergeben. Wenn es andere Gott nachher auch noch schenkt, ist es auch schön, dann dürfen wir es annehmen. Aber nicht, dass wir nach dem zu fest jagen wollen. Dann der Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Sonne und Schild. Ohne Sonne lebt nichts. Und er ist deine und meine Sonne, und durch das haben wir Leben, durch das haben wir Erfüllung, durch das haben wir Frieden. Wir haben in dem wieder alles, aber auch wieder Schild ist da wieder erwähnt, der Schutz. Und dass er kein Gutes vorenthält denen, die ihn lieben. Manchmal wollen wir etwas. Ich habe schon manchmal etwas wollen. Und Gott hat mir das nicht gegeben. Und dann ist er wie ein weiser Vater, der einfach sagt, Markus, das tut dir nicht gut, wenn du das überkommst. Das ist nicht geschickt. Ich tue dir das vorenthalten. Das kann ich einem anderen geben, aber bei dir nicht. Wir haben einen Banker, ich kann es darum sagen, weil er jetzt nicht da sitzt, in unseren Reihen auch jemanden. Und er hat jemanden einmal gesagt, ich will mit dir tauschen, Markus. Und dann sage ich, ich bin dir auch, aber nur ein Jahr und nur das Gehalt, sonst nichts. Jetzt, was will ich mit dem sagen? Hat er uns etwas vorenthalten? Ich traue mir es nicht zu und ich kenne mich doch relativ gut, dass ich mit dem Geld, das er verdient hat, schlagen komme. Das würde mir zum Verhängnis oder wäre mir zum Verhängnis geworden. immer das können anvertrauen. Und so ist Gott auch treu, auch in diesen Sachen. Und da wollen wir nicht vergleichen und allenfalls neidisch über den Zaun schauen und denken, der andere ist besser behandelt, der andere hat das bessere Erbe bekommen als ich, sondern wir wollen dankbar sein für das Pfund, das ich bekommen habe. Du darfst danken für deine drei, die du bekommen hast. Und wir wollen mit denen bauen und mit denen arbeiten. Und dann schließt er mit dem und sagt, Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Er fängt an mit dem und er schließt mit dem, mit dieser Glückseligkeit. Und Glückseligkeit ist nur im Herr Jesus. Ausser ihm finden wir sie nicht. Und dort haben wir sie aber und dort finden wir sie. Der Perserkönig Kyros, von ihm wird erzählt, dass er einmal bei einer Eroberung einen Fürst gefangen genommen hat mit der Familie. Und dann hat er den Fürst vorgeladen und sagt zu ihm, was gibst du mir, wenn ich dir die Freiheit zurückgebe? Und dann sagt der Fürst sagt zu dem Perserkönig, die Hälfte von meinem Reich kannst du haben. Und dann fragt er ihn und sagt, und was gibst du mir, wenn ich all deine Kinder frei lasse? Und dann sagt er, dann kannst du die zweite Hälfte haben von meinem Königreich. Und nachher sagt er, und was gibst du mir, wenn ich deine Gattin frei lasse? Und dann sagt er, dann komme ich zu dir als Gefangene. Und das hat dem Kyros sehr gut gefallen, die Antwort, die Haltung. Und er hat gesagt, er könne gar sich frei mit der ganzen Familie. Auf dem Heimweg sagt der Fürst zu seiner Frau, ist das nicht ein edler Mensch gewesen, der Kyros? Hast du seine Haltung gesehen, die er zu uns hatte? Und da sagt die Frau, nein. Ich habe nur einen Blick gehabt. Und das ist der Blick auf den, der sein Leben für mich gelassen hat. Dass du für mich gegangen wärst. Das hat mein Blick eingenommen. Und Gott möge uns das auch immer wieder schenken, den Blick, dass wir im Herr Jesus das sehen. Er hat unser Leben, sein Leben für uns gelassen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Weg, den du gegangen bist, wo wir jetzt noch nicht lange auch wieder hinter uns haben, wo wir angeschaut haben. Karfreitag, Ostern, aber auch Himmelfahrt, wo du unseren Weg frei gemacht hast in die Gegenwart Gottes. Durch die ganze Geisterwelt durch haben wir einen freien Zugang in deine Gegenwart. Herzlichen Dank. Und danke vielmals, Herr Jesus, dass du jedes von uns auch in Aufgaben gestellt hast, in ein Umfeld gestellt hast, wo wir wissen, das ist von dir so bestimmt. Und es soll uns gut tun, es soll uns weiterbringen und du willst uns formen auf das, was vor uns liegt, auf die ewige Herrlichkeit, auf die Zeit ein. Schenk du, dass wir Glückseligkeit nicht in der Welt suchen, in der zeitlichen Ergötzung von der Sünde, sondern allein bei dir. Und all die Angehörigen, die sie noch dort suchen, für die beten wir dich. Für die kommen wir auch zu dem Altar und bitten dich, dass du auch ihre Leben eingreifen, dass du ihnen begegnen und sie nicht lassen ruhen, bis dass sie ruhen in dir. Segne du uns jedes und bewahr du uns auch in dieser kommenden Woche. Amen.